Ilka Grunewold, Moderatorin, Reporterin, Sportlerin, Finanzberaterin und vieles mehr. Herzlich willkommen beim Matching Talents Podcast.
Ja, herzlich willkommen, Marie. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, Ilka, du bist nicht nur Moderatorin, sondern ja im Speziellen auch Wirtschaftsmoderatorin, wie zum Beispiel bei der Welt. Deine Karrierelaufbahn hat aber bei DJ Bobo und Viva gestartet. Inwieweit war diese Entwicklung quasi geplant von dir?
Ich wollte, glaube ich, immer auf die Bühne. Klar, DJ Bobo, das war jetzt Gesang, Tanz, das war jetzt keine Moderation. Ich wollte auf die Bühne, ich wusste aber noch nicht so früh, in welche Richtung das Ganze geht. Ich habe einfach immer alles gemacht. Ich habe als Tanzlehrerin in der Tanzschule gearbeitet. Ich habe gesungen, ich hatte Gesangsunterricht. Ich habe alles gemacht, außer Schauspiel. Und dann habe ich nach dem Abitur Musicals studiert und wusste immer noch nicht, dass es wirklich in Richtung Moderation geht, auch wenn ich bis dato ja schon bei Viva moderiert hatte, mehrfach. Ja, und dann hat sich das einfach so ergeben und irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser Moderationsberuf für mich und meinen Lifestyle perfekt ist, weil man im Bereich Moderation eben einen festen Wohnsitz haben kann und nicht ständig umziehen muss. Würde ich jetzt im Musical arbeiten, dann könnte ich gar nicht fest in einer Stadt bleiben, sondern müsste viel mehr Flexibilität mitbringen. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen und muss sagen, ja, am Anfang, ich wusste, dass ich auf die Bühne wollte, aber ich wusste nicht, dass es die Moderation wird.
Wer oder was war denn Auslöser, dass du quasi auf die Bühne wolltest? Wurde das irgendwie familiär so? Vielleicht, ich weiß nicht mehr so wie, vielleicht kannst du da etwas von deiner Kindheit sogar offenbaren.
Ja, ich bin mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen. Ich habe auch eine lange Narbe an meiner rechten Hüfte. 30 Zentimeter ist die, glaube ich, schon lang. Von der OP noch, die ist mitgewachsen und die hatte zur Folge, dass die Ärzte meinen Eltern gesagt haben, schicken Sie Ihre Tochter zum Ballett. So kam ich erstmal zum Tanzen. Ich hatte überhaupt keinen Spaß daran, aber ich musste erstmal hin. Das war so ein bisschen aus orthopädischer Sicht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das macht ja Spaß mit dem Tanz. Vielleicht nicht Ballett, aber Jazz oder Hip-Hop, Videoclip-Dancing. Und das war dann auch aus Eigeninitiative entstanden. Ich habe parallel noch in so einer kleinen Kindergruppe gesungen und getanzt. Wir hatten dann auch TV-Auftritte beim Schlagerclub mit Frank und habe eben ganz viel mich ausprobiert. Ja, und auf der einen Seite ist es natürlich schon von meinen Eltern gekommen. Auf der anderen Seite habe ich ganz viel selbst auch den Antrieb gehabt, weil wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, wahrscheinlich in die Reiterei gegangen wäre. Also ich hätte dann ein Pferd bekommen und hätte Turniere geritten oder hätte daran teilgenommen. Ja, und ich bin dann in die musikalische Richtung abgedriftet.
Ja, das ist sehr spannend. Eka, wir haben ja so ein bisschen auch den Fokus irgendwie auf Nachwuchstalente, egal auch in welcher Branche, Beruf. Angenommen, du müsstest jetzt als Head of Moderation, wenn das so willst, ein Moderationsteam für dich einstellen, ne, um verschiedene und mehrere Projekte zu skalieren und auch zu absolvieren. Wie müsste das Idealprofil der Moderatoren aussehen, die du einstellst?
Das heißt, es sind Moderatoren, die auf der Bühne auch stehen als Moderator oder die einfach nur
Exakt.
mit delegieren. Okay, die also genau das machen, was ich beruflich mache. Was?
Exakt. Du bist die Chefin und du brauchst jetzt mehrere, weil ihr Projekte habt, die an mehreren Standorten parallel laufen.
Ja, auf der einen Seite braucht man natürlich den richtigen Charakter. Das heißt, diese Herzlichkeit, etwas ausstrahlen zu wollen, Menschen zu begeistern, also diesen Charakter. Auch Willen, Ehrgeiz, so typische Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sowas wie Erfahrung. Also man sollte schon Erfahrung mitbringen. Wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich will aber und lächelt und hat Lust darauf, sagt aber, er hat null Referenzen, dann würde ich mich schwer tun, mit dem zusammenzuarbeiten. Weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir von Veranstaltungen sprechen in einem gewissen Rahmen, die einen gewissen Anspruch haben. Ja, das ist jetzt ja keine Moderatorenschule, für die man sich bewirbt oder so, sondern schon mal einen Schritt weiter. Und dann ist auf der einen Seite eben das, was der Mensch mitbringt, die Leidenschaft, die Begeisterung, neue Themen sich hereinzuarbeiten. Und die andere Seite ist eben, was hast du bisher gemacht? Für wen arbeitest du? Bist du vielleicht sogar beim TV? Bist du bekannt? Das wäre noch eine weitere Eigenschaft oder Skills, die man irgendwie mitbringen sollte.
Was würdest du denn machen heutzutage? Ich meine, ein Podcast kann ja gefühlt jede Privatperson machen. Da brauchst du keine Lizenz oder einen Führerschein, wenn du so willst. Was würdest du persönlich machen? Würdest du vielleicht auf die sozialen Netzwerke gehen und den Kandidaten oder die Kandidatin, die sich oder der sich bei dir beworben hat, nochmal quasi im Internet, hört sich jetzt böse an, aber stalken sozusagen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie hoch ist die Reichweite, wie ist die Präsenz oder was würdest du da so à la Headhunting machen sozusagen.
Im besten Fall in meiner Branche hat man ja eine Website. Das heißt, ich würde auf jeden Fall die Website anschauen. Das ist das Erste, was ich mache. Es gibt ja auch den Fall, du hast jetzt das Beispiel gebracht, wenn man ein Team aufbaut. Aber ich habe das ganz oft, dass ich ein Event nicht moderieren kann und jemand anderes ins Boot hole. Also genau dieses Beispiel, was du gebracht hast. Und dann schaue ich mir natürlich, wenn ich nicht schon öfter mit der Person gearbeitet habe, wenn sie jetzt neu ist, schaue ich mir als allererstes die Website an. Und mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die haben auch alle eine Website. Wenn sie die nicht hätten, dann würde ich halt weiterschauen. Gibt es bei YouTube schon Aufnahmen? Gibt es da irgendwas? Dann ist natürlich auch noch wichtig, das ist für Kunden auch wichtig, dass man eine gewisse Neutralität mitbringt. Das heißt, ich würde schon gucken, was postet die denn bei Facebook, bei LinkedIn, also genau die Themen, die du angesprochen hast. Das muss ja zum Kunden passen. Also wenn es ein politisches Event ist, einer Partei und beispielsweise die Person, die ich im Auge habe, ist nicht neutral und spricht sich genau gegen diese Partei aus, wer es auch immer ist, ja, dann würde es nicht passen. Also kannst nicht Posts gegen, ich sage jetzt mal, gegen die SPD veröffentlichen und auf der anderen Seite möchtest du aber den Parteitag der SPD moderieren. Also das muss halt alles am Ende stimmig sein, ne? Klar, du kannst trotzdem als Moderatorin eine Meinung haben, aber du darfst sie dann eben nach außen nicht zeigen. Ja, und das sind so Dinge, da würde ich schon schauen. Wo ist die Person unterwegs? Was macht die? Aber ich würde jetzt nicht, wenn eine Website aussagekräftig ist, tolle Referenzen hat und ein Video hat und alles, und bei Instagram sind 500 Follower, würde ich nicht sagen, oh, die hat jetzt zu wenig Follower. Das interessiert mich nicht. Also mich interessiert nicht, ob die 500 oder 500.000 hat, weil ich auch selbst weiß, wie viel daran gefaked ist und meine Kunden ist es auch egal und die tummeln sich auch nicht bei Instagram, also als Beispiel. Oder bei Facebook schon eher, aber bei Instagram nicht. Vielleicht ist LinkedIn manchmal noch interessant, wenn man da eine hohe Reichweite hat, weil der Kunde dann sagt, oh, dann kann die unser Event da ja auch promoten und so. Das hat vielleicht nochmal einen ausschlaggebenden Punkt, ja, für die Wahl der Moderatorin. Wenn ich langfristig mit einem Team zusammenarbeite, wäre das für mich irrelevant. Bei Langfristigkeit muss ich eher gucken, was bringt die Person mit, anstatt welche Reichweite hat sie.
Ja. Du hattest eben gesagt, ich schaue dann, ob die Person auch offen dafür ist, sich in neue Themen einzulernen. Wie gehst du denn persönlich, also von deinen Erfahrungen her gesprochen, weg von dem Team, das du bildest, mit Projekten oder Themen um, die überhaupt nicht deinem Schwerpunkt entsprechen? Also ohne, dass es jetzt dein Schwerpunkt ist oder nicht. Beispielsweise es geht um Cryptocurrency. Du musst dieses Projekt jetzt moderieren. Lernst du dich vorher ein? Liest du die letzten Nachrichten? Wie hoch ist der Bitcoin oder welche Marke hat die geknackt? Tauschst du dich mit einem Experten aus? Oder was machst du quasi? Also was ist der Trick, stumpf gesagt, um bei völliger Ahnungslosigkeit totale Professionalität zu wahren?
Ja, ich versuche das Letztere als erstes zu beantworten. Das ist natürlich die Ausstrahlung, ja, dass du auch vom Gesicht her und vom Standing, wie du auf der Bühne stehst, komplett ausstrahlst. Ich weiß, was ich hier tue. Ja, also allein, wenn ich dich so angucke, hat das eine andere Wirkung, wie wenn ich dich so angucke. Da musst du mal so auf kleine Nuancen einfach mal drauf achten, wenn du Menschen beobachtest, was alles wie wirkt. Ja, also gerade bei Frauen, wenn sie so ein bisschen so niedlicher wirken wollen, dann nehmen sie meistens den Kopf so ein bisschen zur Seite. Wenn sie so forsch und ganz konsequent wirken wollen, dann schauen sie so geradeaus. Ja, so, ich weiß genau, was ich will, so mäßig. Ja, und also das ist das Erste. Und um am Ende bei deiner Frage eine Antwort zu liefern, das ist so das Wichtigste, dass du einfach eine Ausstrahlung hast, die man dir abkauft, auch wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Ja. Weil wenn man merkt, dass du unsicher bist, es kann ja auch sein, dass du vom Thema Ahnung hast, aber bist nervös und wirkst unsicher. Und dann kannst du lieber vom Thema keine Ahnung haben, aber total sicher wirken. Das ist meistens dann am Ende, wird dem mehr Kompetenz zugeschrieben als andersrum. Ist übrigens ganz interessant. So, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich so ein Thema habe? Das war ja der Anfang deiner Frage, wo ich eigentlich noch nicht drin bin. Ja, nehmen wir mal das Beispiel Krypto. Kenne ich mich ein bisschen mit aus, aber nicht, ich bin selber kein Anleger in dem Bereich. in der Regel kriege ich meistens Anfragen, die zu mir passen, weil ich das halt auch vom SEO aus so optimiert habe und weil ich auch solche Anfragen anziehen möchte. Das heißt, angenommen, wir haben eine Krypto-Veranstaltung, wir haben eine erneuerbare Energieveranstaltung und wir haben eine Modenschau. Die Modenschau fragt mich in den seltensten Fällen an. Nee, ich sage es ganz ehrlich, weil ich auch das nicht optimiert habe auf Modenschau bei mir. Ich kriege vielleicht meine Anfrage, aber dann ist das aus dem eigenen Netzwerk ein Sportkontakt, was der sagt, Ilka, wir haben da eine Modenschau zur Fashion Week, hast du Lust und so. Und dann ist es der Moment, wo ich überlege, okay, das könnte zu mir passen. Aber so grundsätzlich Modenschauen oder so würde ich nicht moderieren. Ja, das muss dann wirklich einen Bezug haben und ich irgendwie eine Connection, dass ich sage, so, das ist jetzt mein Thema. Erneuerbare Energien war das weitere Thema. Da habe ich jetzt die letzten Monate so viel gemacht, dass ich auch nicht bei Null anfange. Krypto habe ich gesagt, bin ich jetzt nicht tief drin, da würde ich mich dann so ein bisschen reinarbeiten. Ja, um die Frage zu beantworten, da gibt es unterschiedliche Varianten, also einmal natürlich aktuelle Artikel lesen, man darf aber auch nicht vergessen, man wird in der Regel von der Agentur gebucht oder eben vom Kunden und man kriegt von denen auch Input, man wird ja nicht ganz allein gelassen, die haben ja auch eine Vorstellung von der Veranstaltung und eine Erwartungshaltung und manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man nicht so tief im Thema drin ist, das sagen die Kunden auch. Natürlich soll man jetzt nicht dumm rüberkommen, keine Frage. Also gerade als Frau muss man zeigen, dass man auch das, worüber man spricht, versteht. Aber man stellt nochmal anders Fragen. Ja? Gerade wenn es auch um Begrifflichkeiten geht, denkst du halt als Moderator auch viel schneller daran zu sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal hier alle abholen. Wir können jetzt nicht voraussetzen, dass jeder diesen Begriff kennt. Aber auch das ist wieder individuell, weil manchmal gibt es Veranstaltungen, wo einfach nur die Cracks im Publikum sind, da braucht man es nicht erläutern, ja? Also das sind so Themen, womit man sich natürlich dann vorher auseinandersetzen muss, man jeden Begriff erläutern oder nicht. Und in der Regel ist es so, man kann sich einfach, wenn man das über Jahre macht, den Job relativ schnell in Themen einarbeiten, dass es für die Veranstaltung ausreichend ist. Jetzt nicht für eine Doktorarbeit, aber für die Veranstaltung.
Ja, ich habe dich ja kurz bevor du deinen Auftritt hattest auf einer Wirtschaftsveranstaltung, nenne ich das einfach mal, gesehen und da habe ich dich sehr, sehr fleißig auch in deinen ganz kurzen Pausen auch Notizen machen sehen. Welche Art Vorbereitungstyp bist du? Also, oder was würdest du jedem Nachwuchstalent mitgeben? Also irgendwie so kurz und knackig 3 Bullets, zum Beispiel auch so Moderationskarten oder lieber Fließtexte. Was ist so das, wahrscheinlich gibt es auch kein richtig und falsch, wahrscheinlich ist das eine Typsache, aber was für ein Typ bist du da?
Ja, auch da fange ich wieder hinten an. Ich bin der Typ, ich bin Kurzzeitgedächtnis und lieber kurz vorher alles wie Bulimie lernen. Das ist meine Art und Weise und ohne Moderationskarte, weil ich finde, sobald man eine Moderationskarte weglegt, hat es vielmehr den Charakter, man ist Teil der Firma oder der Sache, die man repräsentiert. Sobald ich eine Karte in der Hand habe, bin ich doch eher so eine Externe. Ne, weil ich dann ab und zu mal drauf schiele oder so. Und ich finde, es kommt auch noch viel mehr vom Herzen, wenn ich das frei mache. Das ist aber mein Anspruch. Ich mache das auch nur im Deutschen so, weil ich das im Englischen einfach nicht hundertprozentig kann. Also manchmal habe ich auch Situationen, wo ich sage, da brauche ich jetzt keine Karte für. Aber ganz oft habe ich auch Situationen, wo ich denke, nee, da nehme ich jetzt doch lieber eine Karte, weil ich Halt brauche beim Englischen. Aber gehen wir jetzt mal einfach mal vom Deutschen aus. Da mache ich einfach sehr viel frei. Und alles sehr kurzfristig. Das heißt, ich nehme mir nicht eine Woche vorher Zeit und lerne die Namen auswendig oder so, die ich dann auf der Bühne haben werde. Ich lerne auch keine ganzen Texte auswendig, aber ich schreibe alles runter und manchmal auch Wochen vorher. Also jetzt hatte ich die Möglichkeit, für 2 Termine im September jetzt schon alles runterzuschreiben. Also habe ich das jetzt schon mal fertig gemacht, weil im September viel los ist und ich jetzt gerade Sommerpause habe. Dann bereite ich das jetzt einfach schon mal vor. Aber das hole ich dann 4 Tage vorher frühestens raus. Eher 3 Tage vorher, es wird 2 Tage vorher ausgedruckt. Und an dem Tag vorher lerne ich das dann bulimiemäßig, ich sag mal, auswendig. Aber ich lerne nicht Texte auswendig, sondern nur Namen. Also so wie Marie oder so, dass ich einfach nur weiß, gleich kommt Marie. So, und die Texte herum, die habe ich ja mal runtergeschrieben, die lese ich natürlich. Aber ich erzähle sie mir beim Üben immer selbst. Und jedes Mal entsteht ja eine neue Formulierung, die immer ist wie das Niedergeschriebene. Und durch diese immer Wiederholung merkt mein Gehirn sich auch alles. Also was ich sagen will. Das Drumherum, den Namen, um die Position, um das Thema. Und somit kannst du mich dann nachts wecken und ich kann dir das sofort dann auch wiedergeben. Und das ist meine Variante, läuft also auch über Wiederholungen. Ich erzähle immer wieder den Text, ob ich das abends dann mache vor dem Event. Und manchmal sogar während eine Keynote ist, bin ich schon gedanklich noch beim Nächsten oder schon beim Nächsten und gehe alles schon mal durch. Das ist meine Variante. Aber du hast schon erkannt, und das war ja auch anfangs in deiner Frage mit drin, das ist sehr individuell. Und es gibt Menschen, die mögen lieber eine Woche vorher. Manche mögen auch lieber mit der Hand alles einmal schreiben, anstatt mit dem Computer. Ich mache das mittlerweile alles am Computer, um meinem Kunden auch alles zu schicken. Aber das, da sage ich immer, jeder muss das für sich rausfinden. Ich arbeite ja auch als Rhetorik-Coach und genau das erarbeite ich auch im Coaching, dass ich sage, nee, es gibt nicht einen klaren Fahrplan, sondern jeder muss für sich schauen. Manche sind eher visuell, die malen sich vielleicht was auf und es hilft. Andere sind auditiv, das bin ich zum Beispiel auch. Ich höre das. In dem Moment, wo ich es mir ausspreche, höre ich es ja auch wieder übers Ohr und habe doppelt einmal Gehirntätigkeit. Ne? Ich speichere es ab, weil ich es ausspreche, aber ich höre es ja auch nochmal. Das hilft mir zum Beispiel. Das heißt, ich gehe das nicht nur in Gedanken durch, im Bett, wenn ich morgens auf die Bühne gehe, so abends, sondern ich spreche es wirklich laut aus im Hotelzimmer, weil mir es hilft. So, und dann gibt es welche, die sagen, ohne Moderationskarte geht nicht, weil dann wäre ich zu nervös. Dann sage ich, dann nimm die Karte mit. Also jeder muss da seinen Weg finden. Ich finde es nur mal wichtig, dass man sich, wenn man es kann, auch immer mal ausprobiert, weil vielleicht denkt man, es ist der Weg, aber der Weg könnte sich anders gestalten.
Ja, spannend. Einfach mal laut aussprechen. Und die Hotelzimmer-Nachbarn kriegen dann alles mit. Nein, Quatsch. Also das klingt total spannend und ich glaube, du hast mir auch die perfekte Vorlage gegeben, weil du sagst, du bist ja auch Coach für Stimme, Rhetorik, Körpersprache. Geben wir mal in so ein Szenario. Du hast, sagen wir, du bist kurz vor einer Präsentation und das kann wirklich von der Selbstpräsentation in einem Bewerbungsverfahren bis hin zum Pitch beim Kunden oder du pitchst jetzt um den Auftrag gegen, keine Ahnung, 15 Moderatorinnen oder Moderatoren zu kriegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Regeln sind oder Mythen, aber es gibt ja irgendwie so gefühlt zwei Stück, die da rumschwören, die sagen, Punkt A, der Anfang, wenn du nicht geschmeidig und spannend startest, hast du das Publikum verloren und das Ende sagt niemals, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie schaffst du jetzt, also das sind jetzt nur so Mythen, die ich jetzt einfach nur so als Basis nutze, du kannst auch gerne ganz anders darüber erzählen, aber wie schaffst du es quasi, dein Publikum so mitzunehmen, dass nicht nur du als Person wirklich im Gedächtnis bleibst, sondern auch die Inhalte, die du dann vor Ort präsentierst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal zu der Aussage, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Habe ich so noch nie gehört, dass man das nicht sagt. Also ich sage das eh nicht, weil ich immer sage, eher so schön, dass ich mit dabei sein durfte oder sowas anderes, was dann aus dem Herzen einfach spontan rauskommt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, weil ich mich eher als roter Faden sehe. Ich bin ja nicht der Mittelpunkt als Moderatorin. Das muss einem ganz wichtig sein. Natürlich, man ist am Anfang der Start und man ist der Schluss. Und ich glaube, in Erinnerung bleiben tue ich durch spontane Momente, die ich vorher nicht skripten kann. Das heißt, es passiert was und man geht damit locker um. Und man nimmt sich vielleicht selbst nicht so ernst. Das wäre auf jeden Fall nochmal was ich mit auf den Weg geben möchte, dass man nicht zu streng mit sich selbst ist. Und ich glaube, ich bleibe in den Köpfen natürlich einmal durch so Gespräche, die außerhalb der Bühne stattfinden. Gibt es ja auch oft auch so Deep Talks oder irgendwas, wo man sagt, oh, das ist ja ganz nett, ich habe mich mit der über den Hund unterhalten oder, ne, oder irgendwas halt. Und auf der Bühne an sich habe ich jetzt nicht das Ziel, oh, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich heute in den Köpfen der Menschen drin bleibe, weißt du, was ich meine? Sondern ich sage mir, nö, ich möchte einfach das, was ich bin, so strahlen und so, das möchte ich ausstrahlen auf der Bühne, das möchte ich auch anderen zeigen und da gibt es ja sicherlich Tage, da kommt es mehr rüber, da kommt es weniger rüber. Wir haben ja alle unterschiedliche Tage, nicht jeder Tag ist gleich schön. Man erlebt nicht immer das gleich Schöne und das möchte ich einfach ausstrahlen und ich glaube, dass man durch witzige Momente, die ich vorher nicht planen kann, in Erinnerung bleiben kann. Das ist am einfachsten. Mit dem Namen ist es super schwierig, weil die Leute nicht mehr richtig zuhören. Du sagst dann, ja, mein Name ist Ilka Grunewold und ich werde heute durch den Tag geleiten. Wenn du dann die Leute danach fragst, wie heißt die Moderatorin? Wie gesagt, die wenigsten werden den Namen sich gemerkt haben. Es ist immer einfach, wenn man dich schon irgendwo gesehen hat, ne? Dann haben die sofort eine Verbindung und sagen, ach, das war ja diese Ilka da, die habe ich doch da und da schon mal gesehen und so. Die macht auch ganz viel in der Branche. Aber ja, ansonsten ist es super schwierig, da die Aufmerksamkeit zu kriegen, weil man eben nicht vergessen darf, man ist nicht der Mittelpunkt, man ist der rote Faden.
Ja, das hast du bei deinem letzten Vortrag echt genauso auch widergespiegelt auf der Bühne. Das hat mir sehr gefallen. Jetzt anderes Szenario, vollständiger Blackout. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie es weitergehen soll, was als nächstes kommt, Programm kommt, was auch immer. Du hast auch keine Moderationskarten. Wie gehst du mit solch einer Situation um?
Ich glaube, mittlerweile würde ich das einfach ehrlich aussprechen. Also zu sagen, sorry, ich habe gerade einen Blackout, und dann würde ich, irgendwo muss es ja einen Hinweis geben, meinetwegen am Tisch oder jemand von der Regie, der mir sagen kann, was jetzt passiert. Und ich glaube, natürlich werden sich die Menschen an solche Momente erinnern. Na, wenn du dann die Leute abends auf der Aftershow-Party fragst, werden die sagen, ach, das war ja witzig, sie haben ihren Faden verloren oder so. Na, so. Ich glaube, so ist es mir noch nie passiert. Mir ist vielleicht mein Vorname abhanden gekommen. Aber wenn ich den Nachnamen, die Position habe, merkt das noch nicht mal das Publikum. Ja, nur ich weiß das, dass ich den Vornamen vergessen habe. Aber es merkt nicht unbedingt das Publikum. Aber so einen kompletten Blackout, das hatte ich noch nie. Nur wenn es so wäre, würde ich halt ehrlich mit mir selbst sein. Und es ist so, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende auch das Gesamtevent bewerten. Und selbst da ist es so, wenn ich alles top machen würde, aber drumherum geht alles den Bach runter. Technik funktioniert nicht, das Essen ist schlecht. Dann kann das sein, dass meine Bewertung oder die Moderation schlechter bewertet wird. Nicht, weil sie schlechter war, weil das Gesamte einfach nicht stimmte. Umgekehrt genauso. Alles ist top. Essen ist toll. Alle sind herzlich. Ich bin vielleicht nicht 100%, aber ich kriege bessere Bewertungen, als ich geleistet habe, weil drumherum alles toll war. Das ist beim Reisen immer so. Bei Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel gucken die Beteiligten, die sowas auswerten, danach immer, wie das Wetter war auf der Reise. Weil war das Wetter toll, ist meistens die Reise auch ein bisschen überbewertet. Ist das Wetter schlecht, können die sich an Bord noch so viel Mühe gegeben haben. Ja, meistens ist die Bewertung minimal schlechter, weil die Leute unzufrieden waren, weil das Wetter nicht top war. Was ich damit sagen will, am Ende zählt alles. Alles, was bei so einem Event mit einspielt. Zum Beispiel alleine, wenn du abends eine Awardverleihung moderierst und denkst so, wow, Award, das sind eigentlich immer die schönsten Veranstaltungen, ja? Du holst Leute auf die Bühne, die vielleicht gar nicht damit rechnen, Award zu bekommen. Und da machst du die Verleihung so lange, dass alle sitzen und sagen, ich will jetzt endlich essen, ja? Es ist so 22 Uhr und dann gibt es erst Abendessen. Da würde ich jedem Veranstalter von abraten, immer sagen, spätestens 20:30 Uhr oder so muss Essen da sein. Notfalls macht man eine Pause und danach mit der Awardverleihung weiter. Aber ich habe auch schon Awardverleihungen wirklich bis 23 Uhr moderiert und dann gab es erst Essen und dann die Stimmung schlecht. Ja, das glaubst du mir, dann ist die Stimmung schlecht. Da kannst du nichts
Natürlich.
mehr reißen. Da kannst du nichts mehr reißen. Ja.
Ja, es hat mehrere Einflussfaktoren. Das ist natürlich komplett richtig. Auf ein Szenario möchte ich gerne noch eingehen. Und zwar, angenommen, du erhältst maximale Kritik und mehrere Beschwerden. Wahrscheinlich hast du das noch nie bekommen, aber wir nehmen das nur an. Es ist ein fiktives Szenario. Teilweise wird sogar aggressiv auf dich eingeredet. Wie reagierst du in so einem Moment, um wieder Professionalität zu wahren?
Wenn es direkt vor Ort ist, ne? Nicht per E-Mail oder so, ich bin jetzt davon
Genau.
ausgegangen, direkt vor Ort, dann würde ich relativ kühl reagieren. Auch da vielleicht vorab, es das heißt nicht, dass es die richtige oder die gute Reaktion ist. Ich sage nur, wie ich reagieren würde. Ich würde relativ kühl und ja, cool reagieren und sagen, ja, so und vielleicht tut mir leid oder irgendwas sagen, auch wenn es mir vielleicht gar nicht leid tut, aber irgendwie, dass man erstmal, ja, so wie einen Streit schlichtet, ne? Also
Ja.
erstmal, okay, es tut mir leid. Und ich würde aber immer noch danach für mich selbst die Situation reflektieren. Entweder habe ich die Möglichkeit, nochmal in den Dialog zu gehen. Das müsste ich dann von der Situation abhängig machen, die Menschen nochmal an einen Tisch zu bringen oder digital, dass man sich nochmal in einem Meeting austauscht. Oder ich sage, ich mache einen Haken dran, weil es kann nicht immer alles rund im Leben laufen. Und auch wenn jemand ja, Kritik oder irgendwas äußert, das muss auch noch nicht mal selbst mit mir oder mit der Situation zu tun haben. Manchmal sind es ja auch eigene Unzufriedenheiten oder so. Also man kriegt ja nicht immer die Gründe mit, warum jemand emotional in eine Richtung abdriftet, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ne? Er Kontrolle hat oder nicht. Aber das Wichtigste ist erstmal Ruhe reinbringen. Ja.
Ja, das merkt man schon in deinem Auftreten, ne? Deine Intonation und alles ist immer so on point, ne? Ruhig, keine Extravaganzen und so weiter. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so etwas kaum passiert, also nicht passiert ist bei dir, und wenn du damit sehr professionell umgehst. Ilka, ich hatte gesehen, und ich hoffe, ich irre mich da nicht, du bist auch Xing-Ambassadorin.
Ja,
Oder vielleicht warst du es einmal.
aber nicht mehr.
Achso, okay. Ja, die haben ja ihre Strategie so ein bisschen geändert, hin mehr so ein bisschen zu Jobs versus irgendwie in zu vielen Netzwerken, so à la LinkedIn, wenn du so willst. Aber da bin ich jetzt auch nicht Profi und kenne den aktuellen Status von Xing. Dennoch, hast du damals solche Netzwerkveranstaltungen so ein bisschen für dich als Strategie genutzt, um teilweise auch Visibilität und neue Aufträge zu generieren? Oder sagst du, nee, das ist einfach Basis. Jeder muss ne? irgendwie ein Profil haben, auf einigen Veranstaltungen zu sehen sein.
Ja, ich fange jetzt mal an mit den Xing-Ambassadoren. Wir waren ja so 80 oder so auf Deutschland verteilt und wir haben zu dritt eine Gruppe betreut mit 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, überwiegend aus dem Hamburger Raum. Und das Programm wurde leider letztes Jahr eingestellt. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr. So, und dadurch, wenn du so head-off bist, bist du sehr visible, so wie du gerade gesagt hast, ne? Also man ist sehr, sehr sichtbar, weil man ja die Gruppe betreut. Und ich habe gerade in der Corona-Pandemie ganz viel digitale Events gemacht und auch ganz tolle Menschen kennengelernt. Sowohl für den beruflichen weiteren Weg, aber auch einfach, es gibt manchmal Menschen, da weiß ich, da passiert jetzt beruflich nichts, aber es ist nett, diese Menschen im Netzwerk zu haben. Ja, also dass man einfach weiß, oh, wenn ich meine Yoga-Lehrerin brauche oder wenn ich mal dies brauche, dann kann ich doch die ansprechen, so ungefähr, ne? So. Und allgemein zum Thema Events, ich kann nur jedem raten, egal ob er schon lange selbstständig ist oder in Selbstständigkeit geht oder vielleicht auch einen neuen Job sucht, regelmäßig zu Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Ich mache das auch jetzt, dass ich sage, gerade wenn nicht so viel los ist, dann nehme ich mir auch so, ich sag mal, 2, 3 Tage im Monat, wo ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe. Aber nicht proaktiv mit Karte, hier ist meine Karte, da ist meine Karte, das ist so ein bisschen oldschool, sondern man kommt ins Gespräch und irgendwann sagt man, oh, hier ist übrigens meine Karte und gut ist, ne, so. Und
Ja.
ich mache das dann auch nicht so, dass ich sage, oh, ich suche jetzt die, die für mich wertvoll sein könnten, weil ich gemerkt habe, ganz oft begegnen mir Menschen auch, wo ich im ersten Moment denke, da passiert jetzt keine Zusammenarbeit und auf einmal kriege ich einen Anruf und dann passiert was ganz Großartiges, ne, so. Man kann das nicht pauschalisieren. Im Grunde genommen kann jeder Kontakt wertvoll sein, ne. Beispiel, wenn bei einem Event eine Hostess dir Canapés reicht und du denkst ja, die ist ja als Hostess hier, die ist wahrscheinlich Studentin oder so. Ja, aber vielleicht hat die einen Vater, die ein Unternehmen, also was ein Unternehmen führt und vielleicht auch mal Moderation braucht. Also im Grunde genommen kann eigentlich überall raus immer ein Job entstehen. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man jeden immer gleich behandelt und nicht bei einem Event dann schaut, oh, wer ist denn hier CEO oder wer ist denn interessant oder so, sondern einfach dann erstmal offen in so ein Gespräch reingeht und guckt halt. Man muss ja auch nicht jedes Mal tolle neue Kontakte geknüpft haben. Es kann ja auch ein netter Abend einfach so an sich gewesen sein. Und manchmal
Natürlich,
trifft
ja.
man ja auch Bekannte und die trifft man wieder und freut sich, dass man sie einfach wieder gesehen hat. Und das mache ich schon 2, 3 Mal im Monat. Wenn ich aber so einen Monat wie September habe, wo ich ganz viel arbeite, dann komme ich gar nicht dazu. Aber dann sind die Events ja schon fast Networking, weil es dann ja Afterwork gibt nach dem Event und ich dann die Leute auch noch teilweise wieder kennenlerne. Ne? Also somit habe ich eigentlich immer die Option, neue Menschen in meinem Netzwerk zu haben und kennenzulernen.
Ah, du führst jetzt keine Strichliste. So, für heute 10 Kontakte mindestens. Sie müssen alle auf Executive-Ebene sein.
Definitiv nicht. Nee, nee, die Zeiten sind vorbei. Das macht man, glaube ich, heute nicht mehr so.
Ja, es gibt bestimmt noch Personen, die das machen. Aber genau, vielleicht ist es auch ein bisschen veraltet, das Modell. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen individuell wieder zu betrachten. Aber ja, schade, dass es das Programm nicht mehr gibt. Wir hatten auch mal einen Kölner Ambassadoren bei uns im Podcast. Das ist auch super spannend, weil man unterschätzt das immer, ne? Man hat tolle Veranstaltungen, aber als Gast selber ist man, also sieht man die tollen Seiten, aber die Orga dahinter, den Koordinationsaufwand, das bleibt dann den Gästen in Anführungsstrichen immer dann so ein bisschen verborgen. Aber das ist natürlich auch harte Arbeit, die die Ambassadoren da früher geleistet haben, ne? Wenn die über 60 oder sogar mehr Personen auch koordiniert haben oder
Ja.
unterstützt in manchen Sachen. Aber war ein schönes Programm. Ilka, wir haben in unserer Podcast-Hörerschaft auch in der Community ein paar Personen, die zum Beispiel sehr oft sagen, oh Gott, wir brauchen jetzt einen Tapetenwechsel. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, also wirklich von extrem langer Betriebszugehörigkeit in einer Firma bis hin zu, okay, man braucht jetzt einfach mal einen Tapetenwechsel, weil man über Jahre lang in einer Abteilung oder gar in einem Job festhängt. Wäre ein Quereinstieg da im Moderationsbereich möglich? Weil du sagtest ja, Erfahrung ist irgendwie das A und O dabei und die Referenzen, die Website, die du zu Beginn auch aufgezählt ist, weil da ist auch ein starker Wettbewerb, ne? Hat man da eine Chance oder sagst du, nee, wenn man jetzt irgendwie nicht in dem Bereich studiert oder Erfahrung hat, dann sollte man die Finger davon lassen?
Ja, also ich glaube, in jedem Bereich könnte sich ein starker Wettbewerb oder wie soll ich sagen, in jedem Bereich könnte ein starker Wettbewerb vorhanden sein. Also das glaube ich, da ist jetzt nicht die Moderationsbranche speziell. Ich denke, wenn du jetzt zum Beispiel zum TV willst, dann musst du einen langen Weg gehen. Da musst du erstmal ein Volontariat oder Ähnliches machen. Da kannst du nicht einfach um die Ecke kommen. Aber wenn es jetzt um Veranstaltungsmoderation geht oder allgemein den Einstieg erstmal in dieses Business, da musst du natürlich nicht gleich die großen Referenzen haben. Das war bei meinem Beispiel, wenn ich wirklich ein Team zusammenstelle, die diese Art von Veranstaltung, die ich heute moderiere, machen. Da kann ich ja jetzt nicht jemanden holen, wenn ich 20 Jahre Erfahrung habe, der noch gar keine Erfahrung hat und stelle den hin, der mich ersetzen soll. Das funktioniert natürlich nicht. Aber es gibt ja viele kleinere Veranstaltungen mit kleineren Budgets, wo einfach Einsteiger auch gerne gesehen werden. Ne? Weil man sagt, hier, die sind noch nicht so teuer. Das ist wie in jedem anderen Bereich auch so, wo man sagt, die Einsteiger, das sind die, die kann man noch ein bisschen formen. Ich würde dann immer vorschlagen, dass man erstmal, wenn man die Möglichkeit hat, zum kleineren Fernsehsender geht, weil da darf man meistens mehr machen und da kriegt man die Möglichkeit, auch mal vor der Kamera zu stehen und sich da zu entwickeln und auszuprobieren und parallel mit den Veranstaltungen was aufzubauen. Man fängt dann vielleicht an auf der Hochzeit von XY aus dem Freundeskreis und sammelt halt wirklich Referenzen und irgendwann steht man dann auch auf der großen Bühne.
Ja, das klingt total schön. Ja, ich glaube, von uns jetzt zu sprechen, kann man sagen, dass post-Covid schon einige Bewerbungseingänge reingekommen sind, die tatsächlich ganz fern, ne, von dem Bereich sind. Ja, man sagt dann, okay, wenn man jetzt im Einstellungsprozess zum Beispiel so ein paar Leute brauchen, die einfach frischen Wind bringen, ein bisschen Out-of-the-Box-Thinking haben, ist das natürlich auch wieder was, könnte das was Spannendes sein, aber das muss man dann für die Stelle, glaube ich, und das Profil bewerten. Ja, Ilka, du hast einen spannenden Lebenslauf, aber wenn du dir quasi als Ilka Junior nur eine Empfehlung aussprechen könntest, die dir zum Beispiel viel Arbeit erspart hätte oder dich super unterstützt hätte, was wäre das, was du dir selbst mitgeben würdest?
Ich würde immer sagen, kenne deinen eigenen Wert. Also nicht nur für mich. Man hat mir das gesagt, als ich jung war und ich habe das dann auch gemacht mit Anfang 20. Aber man hätte ja auch selbst auf die Idee kommen können. Also mir hat man das von außen gesagt, deshalb gebe ich das gerne auch beim Podcast immer mit auf den Weg, dass man lernt, seinen eigenen Wert zu kennen. Und das bedeutet, dass man öfter auch mal Nein sagt. Ja, weil ein Nein ist ein Ja zu sich selbst und meistens kann man erst aus der Ferne heraus reflektieren und sehen, dass es gut so ist, dass man es gemacht hat und nicht zu allem Ja und Amen gesagt hat. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
Das ist ja so ein bisschen Selbstschutz auch, ne?
Ja, und dass man nicht immer denkt, man muss es für andere tun. Ja, also, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt, dann ist sie still oder ist er still oder so. Oder dann mache ich mir keine Feinde, wenn ich das jetzt mache, sondern dass man einfach überlegt, bringt mich das weiter, will ich das? Also, dass man einfach seinen eigenen Wert und sein Wertesystem kennt.
Ja, aber jetzt musst du ja auch dahinter sagen, wie lerne ich das denn, Nein zu sagen? Weil, also ich kann jetzt nicht für alle Podcast-Hörer sprechen und Hörerinnen, aber für mich persönlich, wenn der Chef dann was fragt, ne, dann, wie soll man da Nein sagen zum Beispiel? Also wie lerne ich es quasi, mehr abzuwägen, ob etwas priorisiert werden sollte oder nicht?
Naja, wenn jetzt eine Aufgabe dir hingelegt wird und du merkst, dass du damit überfordert bist, hilft grundsätzlich schon mal drüber zu reden, anstatt es nur in sich reinzufressen. Also es gilt ja mit ganz vielen Dingen im Leben. Das ist so das Erste. Und dann auch in den Dialog zu gehen. Es gibt ja einen Grund, warum man das nicht will, weil es einem zu viel wird oder weil man es nicht kann. Und das muss man eben kommunizieren. Ich glaube, das einzige Wichtigste ist oder das einzige Wichtige, dass man natürlich das mit einer Haltung so kommuniziert, dass man nicht zickig oder was weiß ich wie rüberkommt. Also dass man es wirklich vom Herzen ernst gemeint rüberbringt mit seiner eigenen Haltung, mit seinem eigenen Standing. Und du brauchst dafür nur Mut. Weil du sagst, wie lernt man das? Du brauchst halt den einmal gemacht zu haben. Und vielleicht just do fällt it, man ne? mal hin. Naja, vielleicht fällt man auch mal hin. Aber ganz ehrlich, alle Menschen, die oben sind, sind alle schon mal hingefallen. Es gibt keinen, der sagt, ja, bei mir war das immer so nach oben. Nein, wir sind alle schon hingefallen. Das ist in Ordnung. Ich habe mich auch schon mit Kunden angelegt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe auch schon Sachen gesagt, die ich heute immer noch innerlich sagen würde, die ich nicht mehr aussprechen würde, weil sie mir den Job gekostet haben. Aber das muss man lernen.
Kenne deinen Wert, ne?
Sagen, weil manchmal ist ja Kritik wirklich so, dass Leute sagen, oh Gott sei Dank hat sie das gesagt. Ne? Also das ist sehr, sehr ehrlich und ja, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Verständnis aufgegriffen wird. Und manchmal hast du welche, die sind vielleicht auch beratungsresistent, die können auch vielleicht mit Kritik nicht umgehen. Und dann sagst du dir nachher, okay, hätte ich mal besser nichts gesagt. Das ist okay, das Leben.
Ich glaube, die Zusammenfassung von dir, kenne deinen Wert, trifft es ganz gut. Ja, genau. Ich musste immer hier so auf die Uhr ein bisschen gucken, weil ich dir ja was versprochen hatte, aber ich wusste nicht, dass die Zeit so mega schnell umgeht mit dir. Ich danke dir auf jeden Fall für das super spannende Gespräch. Du bist ja ein Multitalent. Du bist ja zusätzlich in Themen vertieft wie Finanzen, Immobilien, Women Empowerment. Vielleicht kannst du ja in einem Part 2 uns mehr davon lehren, aber erst einmal vielleicht noch die Frage, angenommen, wir haben eine bevorstehende Gala oder eine Firma möchte dich gerne zum Präsentationsworkshop buchen. Wie kann ich denn auf dich zukommen?
Ja, ich würde sagen, wir packen doch einfach mal die Links in die Shownotes, oder?
Dann gar kann man einfach über
die Website mich kontaktieren, aber auch über die sozialen Medien wie LinkedIn und Co. einfach mich anschreiben und dann gehen wir in den Dialog und schauen, wie ich dir oder Ihnen unter die Arme greifen kann.
Ja, vielen Dank, Ilka. Dann sagen wir, vielen Dank für die spannenden Insights und vielleicht auf ein paar Typen.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.